Ich möchte zu Eingangs etwas über die deutsche Rechtswissenschaft reden und ihre Stellung zu Nürnberg. Zunächst hatten ihr die Nürnberger Prozesse regelrecht die Sprache verschlagen, bis auf Äußerungen von einer Handvoll Autoren der neu gegründeten Süddeutschen Juristenzeitung wie Gustav Radbruch, Georg August Zinn, hessischer Justizminister, nachmaliger Ministerpräsident, Karl-Heinz Lüders, Hamburger Oberregierungsrat, Karl S. Bader, badischer Generalstaatsanwalt und Hans Ehard, bayerischer Ministerpräsident, findet man in den neu gegründeten juristischen Zeitschriften zu Nürnberg buchstäblich gar nichts. In Festschriftbeiträgen nach dem Krieg das Medium, in dem man unter sich war und am ehesten noch seine Meinung offenbarte, wich man ins Rechtshistorische aus. Meist zitierte Worte waren damals die des Papstes Innozenz des Ersten aus dem Jahr 417. Wenn von Völkern gesündigt wird, so pflegt dies ungesühnt durchzugehen, da wegen der großen Zahl nicht gegen alle vorgegangen werden kann. Deshalb, so sage ich euch, muss das Vergangene dem Urteil Gottes überlassen bleiben. Viel zitiert wurde damals auch der Stockholmer Friedensvertrag von 1720, in dem die Signatarstaaten Preußen und Schweden vereinbart hatten. Es soll beiderseits eine immerwährende Vergessenheit und Amnestie all dessen sein, was der einen oder anderen Seite, sei es auf was Weise es wolle, Feindliches und Widerwärtiges gegeneinander vorgekommen sein mögte. 1946 hatte der erwähnte Karl-Heinz Lüders in der SJZ geschrieben, dass nur noch böswillige und verhärtete Nationalsozialisten die Objektivität des Nürnberger Gerichtshofs in Zweifel zögen. Also entweder hat ihn das kollektive Schweigen der Zunft zu einem gründlichen Fehlschluss verleitet, oder aber man muss die ganze deutsche Rechtswissenschaft außer den fünf genannten zu dieser beschriebenen Kategorie zählen. Denn nach der Einstellung der Nazifizierung und nach Gründung der Bundesrepublik zog man offen über Nürnberg her, und was da geschrieben wurde, offenbart sehr viel mehr über die deutsche Rechtswissenschaft als über die Nürnberger Prozesse. Von einem Inferno, das in die Seele eines jeden, der es miterlebte, tiefe, unauslöschliche Furchen gegraben hat, sprach Herbert Kraus, Direktor des Völkerrechtsinstituts in Göttingen, und meinte damit nicht Auschwitz oder Sobibor, die für ihn inhumane Maßnahmen waren, sondern Nürnberg. Ein Ausnahmegericht der Besiegten war es für Georg Dahm, den über der Beschäftigung mit den Nürnberger Prozessen zum Völkerrecht mutierten Strafrechtslehrer der Kieler Schule. Friedrich Gerber, Münchner Völkerrechtsordinarius, bestreitet dem Gericht jeden moralischen Anspruch, weil es ohne Zustimmung der Reichsführung tätig wurde. Und somit eine Überschreitung des Kriegsbesatzungsrechts der Hager Landkriegsordnung war. Juristen, die kurz zuvor mit Großraumtheorien jede Besetzung durch deutsche Truppen und jede Einverleibung polnischer und tschechischer Gebiete für rechtmäßig erklärt hatten, entdeckten jetzt das Verbot der Annexion. Strafrechtler, die 10 Jahre vorher das Analogieverbot im Strafrecht als undeutsch, typisch jüdisch, liberalistisch diffamiert hatten, das wurde 1935 ausdrücklich aus dem Gesetz gestrichen, erklärten es nun zum unverbrüchlichen deutschen Rechtsprinzip. Und Juristen, die kurz zuvor noch deutsche Sondergerichte in Polen und dem Protektorat Böhmen und Mähren, der sogenannten Resttschechei, für rechtlich geboten und sogar das Todesurteil des Volksgerichtshofs gegen den tschechischen Ministerpräsidenten Alois Elias für rechtmäßig hielten, beklagten nun die Einmischung in innere Angelegenheiten Deutschlands. Hans-Heinrich Jeschek nannte in seiner Habilitationsschrift aus dem Jahr 1952 den Nürnberger Prozess ein trübes Kapitel aus den dunkelsten Stunden des deutschen Volkes. Und weil er Oradour und Lidice zu völlig rechtmäßigen Repressalienaktionen erklärte, entdeckte er Völkerrechtsverletzungen vorwiegend auf Seiten der Alliierten. und es entspricht in unerträglicher Weise dem Rechtsgefühl, wenn eine Nation über die andere zu Gericht sitzt, obwohl ihr selbst genau die gleichen Völkerrechtsverletzungen zum Vorwurf gemacht werden müssen. Insgesamt fällt er ein vernichtendes Urteil über den Nürnberger Prozess, vor allem über dessen Chefankläger, zu dessen Charakteristik er auf Thomas Morus' Dämonie der Macht zurückgreift. Wörtlich, die Dämonie der Macht versteckt ihr wahres Antlitz hinter der Maske der Gerechtigkeit. Die um Macht kämpfenden Utopier treten nicht in eigener Sache, sondern als Richter auf. In Jacksons Anklagerede habe diese Heuchelei und Scheinheiligkeit ihren äußersten Gipfel erreicht. Wer war nun dieser Dämon der Macht, der sich des Rechtes nur zu Tarnungszwecken bediente? Der am 13. Februar 1892 in Spring Creek, Pennsylvania, geborene Robert Hewitt Jackson kam aus kleinen Verhältnissen und hatte kein College und keine der großen Law Schools besucht, sondern seine Rechtsanwaltsqualifikation durch praktische Ausbildung in einer Anwaltskanzlei erworben, wie ein Tischler, Zimmermann oder Maurer. Seine ganze akademische Bildung bestand aus einem Studienjahr an der Albany Law School. Schon mit 21 bekam er seine Zulassung und erwarb sich bald einen Ruf als erfolgreicher Anwalt. 1934 machte Präsident Franklin D. Roosevelt ihn zum Chefjustiziar des Finanzministeriums. 2 Jahre später, 1936, wurde Jackson Stellvertretender und 1940 Justizminister der Vereinigten Staaten. 1941 wurde er zum Supreme Court berufen und war das, als ihn der Ruf Präsident Trumans erreichte. Jackson galt als exzellenter Redner, verfügte über praktische Intelligenz, diplomatisches Geschick und ein sicheres Urteil, dass er nicht zu akademischen Verstiegenheiten neigte, versteht sich eigentlich bei seiner Herkunft und Ausbildung von selbst. Das hieß aber nicht, dass er nicht zu grundsätzlichen Reflexionen über schwierige Rechtsfragen fähig gewesen wäre. Im Gegenteil. In seiner Justizministerzeit beschäftigte er sich intensiv mit kompliziertesten völkerrechtlichen Problemen. Unter anderem fertigte er ein Gutachten zum Land-Lease Act, das den Präsidenten ermächtigte, Rohstoffe und Materialien an Länder zu liefern, deren Verteidigung er für die Sicherheit der USA für notwendig hielt. Es war das entscheidende Gutachten zu der Frage, inwieweit die USA und der formellen Wahrung ihrer Neutralität, die mit Hitler im Krieg befindlichen Länder unterstützen konnten, vor allem Großbritannien. In einer vielbeachteten Rede vor dem Kongress der Interamerikanischen Anwaltsvereinigung im März 1941 in Havanna hatte Jackson seine Vorstellungen zum Friedensvölkerrecht präzisiert, wobei er die traditionelle Unterscheidung zwischen gerechten und ungerechten Kriegen strikt ablehnte und sich auf die neuere Entwicklung im Völkerrecht bezog. Die war im Wesentlichen mit dem Brion-Kellogg-Pakt vom 27. August 1948 ins Zentrum gerückt und hatte internationale Anerkennung gefunden. In diesem Vertrag hatten 15 Nationen, darunter auf Betreiben Gustav Stresemanns, auch Deutschland, den Krieg als Mittel der Politik abgeschworen. Das römische Prinzip civis pacem para bellum, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor, wurde ausdrücklich umdefiniert in civis pacem para pacem, wenn du Frieden willst, bereite den Frieden vor. Im Artikel 1 hieß es etwas feierlicher, die hohen Vertragsparteien erklären feierlich im Namen ihrer jeweiligen Völker, dass sie den Rückgriff auf den Krieg zur Lösung internationaler Konflikte verurteilen und ihn als Mittel nationaler Politik in ihren Beziehungen zueinander ächten. Dass der Pakt für Personen, die gegen ihn verstießen, keine Sanktionen vorsah, wurde zwar in akademischen Diskussionen damals wie heute moniert, spielt aber in den politischen Diskussionen keine nennenswerte Rolle. Dass die Verantwortlichen für die Kriegs- und Zivilverbrechen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg bestraft werden sollten, Darüber war sich die ganze Welt außer den Achsenmächten seit Anfang der 40er Jahre einig. Der Streit unter den Kriegsgegnern der Deutschen wurde nur darüber geführt, ob dem ein fairer Prozess vorausgehen sollte oder nicht. Am 13. Januar 1941 schon hatte die in London tagende dritte Interalliierte Konferenz mit Teilnehmern aller von Deutschland besetzten Staaten, Belgien, Frankreich, Griechenland, die Niederlande, Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, Polen und der Tschechoslowakei, erklärt, zu den Hauptzielen der Alliierten gehört die Bestrafung der für diese Verbrechen Verantwortlichen. Gleichgültig, ob die Betreffenden diese Taten anordneten, sie selbst begingen oder irgendwie daran teilnahmen. Zur Ausführung dieses Beschlusses wurde im Oktober 1942 wiederum in London die United Nations War Crimes Commission, UNWCC, mit dem Ziel gegründet, die Kriegsverbrechen der Achsenmächte zu dokumentieren. Außer den 9 von Deutschland besetzten Staaten traten Australien, China, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, die Südafrikanische Union und die Vereinigten Staaten dieser Kommission bei. Das kann man getrost als das inoffizielle Gründungsdatum der UNO bezeichnen, denn diese Staaten nannten sich schon einige Jahre vor deren Gründung United Nations, Vereinte Nationen. Die am 1. November 1943 von Roosevelt, Churchill und Stalin unterschriebene Moskauer Erklärung regelte dann schon Details. Kriegsverbrecher, die ihre Taten an einem bestimmten Ort verübt haben, werden an das betreffende Land ausgeliefert und nach den dort geltenden Gesetzen abgeurteilt. Allerdings schränkte man ein, diese Erklärung berührt nicht die Frage der Hauptverbrecher, deren Verbrechen nicht an einem bestimmten geografischen Ort begangen wurden. Sie werden durch gemeinsames Urteil der Regierungen der Alliierten bestraft werden. In dieser von Churchill formulierten Erklärung war von einem Strafprozess nicht die Rede. Sie enthielt in unklaren Worten die damals favorisierte Napoleonslösung, die Erzverbrecher wie Hitler, Goebbels, Himmler, Ribbentrop und Feldmarschall Keitel sollten ohne langen Prozess hingerichtet und erst die zweite Garnitur sollte dann in Strafprozessen verurteilt werden. Nach Napoleon wurde das benannt, weil man den französischen Kaiser, der einst auf St. Helena auch ohne Prozess festgesetzt hatte. Obwohl die Sowjetunion im November 1942 Großbritannien eine Note mit der sowjetischen Forderung nach einem internationalen Gerichtshof zur Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher übermittelt hatte, soll Stalin auf der Konferenz von Teheran im November 1943, bei der das Thema eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung stand, Churchill durch einen Trinkspruch, denn gab es viele bei der Zusammenkunft der großen drei, provoziert haben: Ich trinke auf die möglichst rasche Justiz für alle deutschen Kriegsverbrecher, ich trinke auf unsere Entschlossenheit, sie sofort nach Gefangennahme zu erledigen, und zwar alle, und es müssen ihrer mindestens 50.000 sein. Er hatte wohl dabei den gesamten Generalstab auch im Auge. Churchill soll aufgesprungen sein und protestiert haben, ein solcher Plan stehe in schroffem Gegensatz zur britischen Auffassung vom Recht. Churchill hatte nämlich, wie umgekehrt Stalin, inzwischen eine Wendung in dieser Frage vollzogen. Der Trinkspruch ist dann als Scherz hingestellt worden, aber dass er das durchaus nicht war, zeigten die verschiedenen Auffassungen, die auf der Konferenz von Yalta am 9. Februar 1945 zutage traten, als die Kriegsverbrecherfrage tatsächlich auf der Tagesordnung stand. Man konnte sich damals nicht einigen, man schob das Problem den Außenministern zu und bevor diese sich damit befassen konnten, landete Präsident Harry S. Truman erst seit 2 Wochen im Amt, einen Coup, in dem er überraschend am 26. April 1945 vollendete Tatsachen schuf, indem er Robert Jackson zum Vertreter der USA und zum Chefankläger ernannte mit dem Auftrag, Anklagen wegen Grausamkeit und Kriegsverbrechen vorzubereiten und zu verfolgen, und zwar gegen diejenigen Führer der europäischen Achsenmächte, den nach übereinstimmender Ansicht der USA und der Vereinten Nationen der Prozess vor einem internationalen Gerichtshof gemacht werden soll. Jackson bot einerseits die Gewähr, die Anklage vorwiegend auf die Rechtswidrigkeit des Angriffskrieges zu stützen, andererseits auch bedingungslos am fairen Prozess angelsächsischer Prägung festzuhalten. Gerade 14 Tage zuvor hatte er vor der American Society for International Law über das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zwischen den Nationen referiert und dabei ausgeführt, ich habe keine Probleme mit der Rechtsprechung gegenüber Kriegsverbrechern und damit ein bestehendes und anerkanntes Recht zu finden, nach dem das Schuldmaß ermittelt werden kann. Aber man soll keinen Menschen unter Anklage stellen und das Ganze auch noch einen fairen Strafprozess nennen, sofern man nicht gewillt ist, ihn freizusprechen, wenn seine Schuld nicht erwiesen ist. Bei Übernahme des Amtes glaubte Jackson noch, sich auf umfangreiche Vorarbeiten der Interalliierten Kommission für Kriegsverbrechen und des von Generalmajor William Donovan geleiteten Office of Strategic Services, OSS, ein Vorläufer der CIA, stützen zu können. Die Kommission hatte sich aber darauf beschränkt, Grundsatzfragen zu erörtern und hatte sich prompt restlos zerstritten darüber. Das OSS, dem hervorragende Kenner deutscher Verhältnisse angehörten, unter anderem Franz Leopold Neumann, dem wir eine der besten Studien über das Dritte Reich verdanken, Behemoth. Diese Kommission wusste alles über die Naziführer, hatte Berge von Material angehäuft, aber kaum etwas in gerichtsverwertbarer Form. Aber das war nicht das einzige Problem. Unklar war für den Prozess insbesondere, welches die Anklagepunkte sein sollten und nach welcher Prozessordnung der Gerichtshof verhandeln solle. In 10 Verhandlungen brachte Jackson Delegierte der 4 Siegermächte in London zusammen, vom 26. Juni bis 8. August tagten im Londoner Church House die abgesandten Juristen und ihre Assistenten. Bald traten nicht nur erhebliche Differenzen zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen Englands und der USA einerseits und Frankreichs andererseits zutage, sondern auch völlig konträre Vorstellungen der USA und der Sowjetunion, welche die Hauptkriegsverbrecher längst für überführt hielt und behauptete, die seien von den Regierungen der Siegerstaaten ja schon verurteilt worden, das Gericht habe ihnen nur noch die Strafen zuzumessen. Jackson hielt jedoch eisern an seinem Vorsatz fest, wenn schon ein Prozess, dann muss es ein echter Prozess sein. Als die Potsdamer Konferenz am 17. Juli 1945 begann, geriet die Londoner Versammlung unter Druck. Zu befürchten war, dass die nunmehrigen Big Three, Truman, Stalin und statt des inzwischen abgewählten Churchill, Premierminister Clement Attlee, sich mit juristischen Details befassen und mehr Schaden stiften würden als Nutzen. Jackson flog nach Berlin und instruierte Truman, verhandelte weiter in London und erzielte schließlich in allen Punkten Einigkeit. Schon die Ortswahl war enorm schwierig gewesen. Die Sowjets wollten den Prozess in London oder Berlin führen, die Briten in München. Der amerikanische General Clay schlug dann schließlich Nürnberg vor, das zwar wie alle anderen deutschen Großstädte auch völlig zerstört war, aber über halbwegs intakte Justizgebäude verfügte, die man zwar erst reparieren und vergrößern musste, aber jedenfalls nicht völlig neu aufbauen. Auch bei der Zahl der Angeklagten setzten sich die Amerikaner durch. Den Russen hatten etwa 200.000 Anklagen vorgeschwebt. Allein in der Verfahrensart musste Jackson Zugeständnisse machen. Die Franzosen hatten darauf bestanden, dass das ganze Beweismaterial bereits in der Anklageschrift enthalten sei. Das widersprach völlig dem angelsächsischen adversarialistischen Verfahren, in dem die Parteien sukzessive den Prozessstoff einführen. Und es setzte gleichzeitig die Anklage unter unerträglichen Druck, weil sie bereits mit Eröffnung der Verhandlung den gesamten Beweisstoff vorlegen musste. Am 8. August wurde dann schließlich das Londoner Vier-Mächte-Abkommen über die Verfolgung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse unterzeichnet und ein Statut für den Internationalen Gerichtshof beschlossen, das in kurzen Worten die Stationen des angelsächsischen Strafprozesses beschrieb, hinsichtlich des Formalablaufes vom Verlesen der Anklage bis zum letzten Wort für den Angeklagten unterschied es sich kaum vom deutschen Strafverfahren. Die Zeit lief der Anklage inzwischen davon, denn welche Titanenaufgabe die Vorbereitung der vorgeschriebenen umfassenden Anklage war, in einem fremden Land, dessen Sprache die meisten Ermittler nicht verstanden, das zudem zerstört war und in dem es weder Telefonverbindung noch Melderegister noch intakte Verkehrswege gab, wo die meisten Archive zerstört, viele Akten vernichtet waren und in dem große Teile der Bevölkerung nicht sesshaft waren, lässt sich heute kaum noch ermessen. Hinzu kam, dass die Beschuldigten in diesem Chaos leicht untertauchen konnten und sich, da kaum jemand gültige Papiere besaß, eine neue Identität zulegten. Ihre Verhaftung war meist nur durch Zufall möglich. Bei Durchsuchung eines Feldlazaretts nach Heinrich Himmler fand man den Parteiideologen Alfred Rosenberg. Julius Streicher hatte sich als Maler getarnt auf einem einsamen Berghof verkrochen. Er verriet sich nach einer scherzhaften Bemerkung eines amerikanischen Offiziers, den ausgerechnet auf Jiddisch angesprochen hatte. Und Heinrich Himmler, dem es zunächst gelang, unterzutauchen, machte sich dadurch verdächtig, dass er an einem Kontrollpunkt unaufgefordert einen Dienstausweis der Geheimen Feldpolizei auf den Namen Hitzinger sowie drei weitere perfekte Ausweispapiere vorwies. Er wurde zum Opfer seines Polizeiwahns, dass ein Mensch ohne Papiere verdächtig sein müsse. Bald nach seiner Identifizierung biss er auf eine Cyan-Kali-Kapsel. Robert Ley erhängte sich zu Beginn des Prozesses in seiner Zelle. Sicher schien, dass Hitler und Goebbels ihrem Leben ein Ende gesetzt hatten, obwohl bei offiziellen Meldungen aus Nazi-Deutschland Skepsis angebracht war. Roland Freisler war offenbar von einer Fliegerbombe getötet worden. Martin Bormann blieb ebenso verschwunden wie der KZ-Arzt Josef Mengele. Angesichts dieser Umstände grenzt es ans Wunderbare, dass bereits am 18. Oktober 1945, als die Mitglieder des Tribunals in einem der wenigen zerstört gebliebenen Berliner Säle zu ihrer Gründungsversammlung zusammentraten, die fertige Anklageschrift vorlag. Die Anklage richtete sich gegen 24 führende Vertreter Nazi-Deutschlands, Repräsentanten seines militärischen, propagandistischen und wirtschaftlichen Machtapparates und zugleich gegen 6 als verbrecherisch angeklagte Organisationen, das Korps der politischen Leiter der NSDAP, die Geheime Staatspolizei, den Sicherheitsdienst der SS, die Reichsregierung, den Generalstab und das Oberkommando der Wehrmacht, gegen die von Telford Taylor, Chefankläger in den Folgeprozessen, sogenannte unselige Dreieinigkeit von Nationalsozialismus, Militarismus und Wirtschaftsimperialismus. Die 4 Anklagepunkte lauteten: Teilnahme an einer Verschwörung zum Verbrechen gegen den Frieden, Verbrechen gegen den Frieden, das heißt Führung eines Angriffskrieges, Kriegsverbrechen, das heißt Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor allem Völkermorde. Die Anklageschrift enthielt, wie Jackson betonte, nicht einen einzigen Punkt, der nicht durch Bücher und Aufzeichnungen belegt werden kann. Die Deutschen waren von jeher peinlich genau in ihren Aufzeichnungen und die Angeklagten teilten durchaus die teutonische Leidenschaft für die Gründlichkeit, Dinge zu Papier zu bringen. Diese Anklageschrift wurde Grundlage des wohl größten Prozesses der Weltgeschichte. Die Ankläger legten 2630 Beweisdokumente vor, die Verteidigung noch einmal rund 2700. Das Gericht hörte die Aussagen von 240 Zeugen und sichtete 300.000 eidesstattliche Erklärungen. Der Prozess nahm 218 Verhandlungstage in Anspruch und das Protokoll füllte 16.000 Seiten. Am 1. Oktober 1946 wurden die Urteile verkündet. 12 Todesurteile wurden gesprochen gegen Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Saukel, Jodl, Seyss-Inquart und gegen Bormann in absentia. Hess, Funk und Reeder wurden zu lebenslänglicher, Dönitz zu 10 Jahren und Neurath zu 15 sowie von Schirach und Speer zu je 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, Schacht von Papen und Fritzsche wurden freigesprochen. Die SS, der SD, die Gestapo und das Korps der politischen Funktionäre wurden für verbrecherisch erklärt. Bis heute sind, wie schon eingangs erwähnt, die Urteile über den Nürnberger Prozess gespalten. Seine 60-jährige Nachgeschichte hat ernüchternd gewirkt und niemand wird heute mehr das Hochgefühl des britischen Richters Sonnerman Burkett teilen, der 1946 in sein Tagebuch schrieb: Das ist der bedeutendste Prozess der Geschichte. Künftige Historiker werden fasziniert darauf zurückblicken. Er wird eine glanzvolle Ausstrahlung, eine Intensität, ein stets präsentes Gefühl für das Tragische besitzen und damit wird er den Geist, der sich damit befasst, in Bann schlagen. Leider hat sich auch nicht die Voraussage in Jacksons Eröffnungsrede erfüllt. Dieses Gesetz wird hier zwar zunächst auf deutsche Angreifer angewandt, es schließt aber ein und muss, wenn es von Nutzen sein soll, den Angriff jeder anderen Nation verdammen, nicht ausgenommen die, die hier jetzt zu Gerichte sitzen. Dennoch ist Nürnberg ein Glanzpunkt des Völkerrechts und, wie ich meine, zivilisatorischer Höhepunkt des 20. Jahrhunderts, weil dieser Prozess demonstriert hat, dass man auch auf die verabscheuungswürdigsten Verbrechen mit dem Mittel des Rechts reagieren kann. Dass er ein Tribunal der Sieger war, ließ sich kaum vermeiden. Leider, erklärte dazu Jackson in Nürnberg, bedingt die Art der hier verhandelten Verbrechen, dass in Anklage und Urteil siegreiche Nationen über geschlagene Feinde zu Gericht sitzen. Die von diesen Männern verübten Angriffe, die die ganze Welt umfassten, haben nur wenige wirklich Neutrale hinterlassen. Entweder müssen also die Sieger die Geschlagenen richten, oder sie müssen es den Besiegten überlassen, selbst Recht zu sprechen. Nach dem Ersten Weltkrieg haben wir erlebt, wie müßig das letztere Verfahren ist. So bleibt uns nichts anderes übrig, als die Schuld oder Unschuld der Angeklagten festzustellen, und zwar nach einer Verhandlung, die so leidenschaftslos sein sollte, wie es die Zeiten und Schrecken zulassen, mit denen wir uns befassen, sowie aufgrund einer Dokumentation, die unsere Gründe und Motive klar darlegt. Man kann Robert Jackson getrost als geistigen Vater, als Regisseur der Nürnberger Prozesse sowie als Garanten ihrer Rechtsstaatlichkeit bezeichnen. Und Jacksons Anklagereden zählen zum Besten, was zu Recht und Unrecht zwischen den Völkern gesagt wurde. Sie sind in ihrer klaren Sprache und den überzeugenden Rechtsaufführungen, der erschütternden Analyse und dem dennoch unbeirrbaren Festhalten am Recht die wertvollste Hinterlassenschaft des Nürnberger Prozesses. Robert Hewitt Jackson starb am 9. Oktober 1954 in Washington. Es blieb ihm erspart, die gröbsten Verstöße seines eigenen Landes gegen die von ihm formulierten Prinzipien zu erleben, den Krieg in Vietnam. Ob die Neuauflage des Nürnberger Gerichts, der von der UNO in Den Haag etablierte internationale Strafgerichtshof, dessen Autorität und Strahlkraft erreichen wird, ist ungewiss. Ihm fehlt die einhellige Legitimation der gesamten freien Welt und die entschlossene Unterstützung der Weltmächte, vorab der USA. Vor allem aber fehlt ihm ein Robert Hewitt Jackson.